Schönen guten Morgen, es ist wieder Dienstag. Da machen wir wieder Ramtamtam. Es ist Podcast-Zeit, LK Jazz ist zurück mit meinem Co-Moderator Lambert Deluxe an der anderen Seite des Dosentelefons. Guten Morgen.
Guten Morgen. Die Titulierung Co-Moderator, sie gefällt mir nicht. Weil Co-Moderator klingt so, als wäre ich dir untergeordnet. Aber das ist im Co-Writing ja auch so. Das heißt einfach, man macht es zusammen. Also
richtig.
Trotzdem irgendwie so, Co-Produzent klingt ja auch nie so cool wie Produzent.
Das stimmt. Wenn du jetzt in dich gehst, würdest du sagen, Hierarchien, ist das ein Thema für dich?
Ja, klar.
Okay.
Ja, wer ist Chef und so?
Nach 98 Folgen, jetzt kommt's raus.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall wünsche ich auch all unseren Hörern einen wunderschönen guten Morgen, denn die meisten Leute hören tatsächlich morgens, das muss man wirklich sagen.
Ja, es ist auch so bei euch. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, also es ist zwei Seiten der Medaille. Wenn man so auf unsere Stats guckt, da gibt es immer einen sogenannten Spike in den Stats am Dienstag. Das heißt, sehr viele Leute hören doch am Dienstag selber.
Es ist der absolute Wahnsinn, wie viele Leute vor 6 Uhr diesen Podcast hören. Er wird veröffentlicht meistens, ich sag mal 99% der Fälle, am Dienstag um 3.15 Uhr. Das ist ja wirklich eine gottlose Zeit und trotzdem wird sofort gehört, wird sofort angeklickt. Also entweder haben die Leute noch nicht geschlafen oder sind sehr viele Bäcker, ja. Auszubildende, auch, ja. Die dann auf dem Weg zur Arbeit diesen Podcast hören. Es ist auf jeden Fall krass, wie viele Leute nachtaktiv sind.
Ja, oder das sind alles Mucker, die gerade von der Mucke kommen.
Ja,
das könnte ich mir vorstellen. Weißt du hast gespielt auf dem Stoppelfest in Buchholz in der Nordheide.
Am Montagabend.
Ja, und dann noch 2 extra Sets gebucht, man kennt's. Und dann Abbau, Lichtanlage, ab ins Auto. Und dann auf dem Rückweg wird natürlich LK Jazz im Auto gehört, um wach zu bleiben.
Ja.
Was wir wohl alles schon an Verkehrsunfällen verhindert haben.
Weil die Leute so die ganze Zeit giggeln müssen,
ja, weil
lachen, während sie auf der Autobahn
gegenfahren.
Und sie wollen natürlich auch nicht so schnell fahren, weil dann müssten sie sich mehr konzentrieren, fahren lieber langsamer,
richtig.
Um halt zuzuhören und so. Ja, das stimmt.
Ja, und werden auch nicht müde. Wir sind ja eine auditive Koffeintablette quasi.
Also Leute, rettet das Pepi Guggenheim, ja. Es ist an der Zeit, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es steht vor dem Aus, es steht auf jeden Fall, es ist in Gefahr. Nun steht die Existenz des Pepis auf dem Spiel. Corona und eine drückende Steuerschuld zwingen unsere Kiezkneipe in die Knie. Die Schulden sind entstanden, weil jahrelang teils Gagen oder Freibier für die KünstlerInnen und HelferInnen aus eigener Tasche vom Wirt finanziert wurden. Was das Finanzamt nun obendrein nicht anerkennt. Es gab keinen echten Gewinn, nur riesiges Herzblut eines leidenschaftlichen multinationalen Teams. Jetzt brauchen wir euch, um das Pepi zu retten. Somit lautet die Devise, kommt, seht, trinkt, spendet. Rettet-pepi.de, da kann man dem Pepi unter die Arme greifen. Ich glaube, es werden 60.000 Euro benötigt. Eine gute Buchführung würde ich dem Pepi Guggenheim auch zukünftig ans Herz legen. Das scheint ja so ein bisschen das Problem zu sein auch. Also es ist die Steuerschuld, klar. Aber die Frage, mit wem hat man es da eigentlich zu tun am Finanzamt? Ist es jemand, der Kultur liebt oder nicht? Und wenn es eher jemand ist, die da genauer hingucken, also beziehungsweise nur auf die Zahlen und die Kultur ganz egal ist, hat man vielleicht Pech. Vielleicht sollte man vielleicht doch, ja, in der Buchführung, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das genau macht, aber vor allem, wenn es dann darum geht, dass hier, wie es hier steht, Gagen aus der Tasche des Wirt finanziert wurden und das dann halt irgendwie so abzurechnen, also das wird ja wahrscheinlich jetzt das Problem sein, dass das jetzt irgendwie nicht deklariert wurde und da kommt es dann irgendwie zu Steuerlasten.
Ja.
Ich werde auf jeden Fall spenden. Das Pepi ist eins meiner absoluten Lieblings-Jazzclubs hier in Berlin. Jedes Wochenende feinste Musik und immer proppe voll auch und gute Laune und man kann rauchen, was dir ja sehr gut gefällt.
Das gefällt mir gut und man kann auch, das finde ich im Prinzip Jazz 2.0, Jazz im 21. Jahrhundert, man kann quasi auch um die Ecke sitzen und dann das Konzert auf einem Flatscreen-Bildschirm verfolgen, weil es wird auch immer live übertragen.
Ja, und es wird auch immer aufgezeichnet. Einer zeichnet immer auf.
Ja.
Das Konzert, das heißt, man hat lange noch was davon. Ist dann im YouTube Äther später auch noch aufrufbar. Das ist wirklich ein toller Laden. Ich werde natürlich großzügig spenden. Und ihr seid das Spenden ja jetzt gewöhnt. Ne? Also wir haben das ja jetzt auch eingeführt. Das läuft ja super.
Ja, Knaller. Vielen Dank nochmal.
Ja, wirklich. Es weist so ein bisschen darauf hin, dass wir tatsächlich sehr viele Jazzmusiker in der Hörerschaft haben.
Ja.
Ich möchte jetzt niemanden etwas ankreiden, aber da geht noch was, sage ich mal. Bei mir coffee.com oder co-fi.com, da kann man bei uns in der Podcast-Beschreibung, nee, in der Folgenbeschreibung jetzt einfach nachsehen, wenn man mal denkt so, oh, die Leute, die so guten Content liefern, die sollte man finanziell unterstützen, genau wie das Pepi.
Ja.
Kann man jetzt machen. Wir sagen es nochmal an, nur zu.
Genau. Ihr könnt ja auch uns spenden und wir unterstützen dann das Peppi.
Ja, auf jeden Fall.
Da sind wir jetzt natürlich in der finanziellen Zwickmühle. Vielleicht spendet ihr diese Woche fürs Peppi und nächste Woche fragen wir euch dann nochmal und dann sind wir dran, wenn das Peppi gerettet ist. Was hältst du davon?
Ja, das heißt erst das Peppi, dann wir?
Ja, jetzt heißt es sich hinten anstellen, wie alle anderen auch.
Ja, der Jazz ist wichtiger als der Jazz-Podcast, ist ja klar. Und ja. Denn ohne Jazz keinen Podcast.
Richtig.
Also Peppi ist eigentlich unsere Grundlage.
Ja, ich wundere mich fast, dass die da jetzt so beim Peppi Ärger haben mit den Behörden. Denn ich habe neulich eine, sicherlich auch ein bisschen tendenziösen Nachrichtenartikel irgendwo gelesen, wo aufgelistet wurde, welche Mitarbeiter welcher Behörde am häufigsten sich krank melden. Also dann war, also in welchem Ministerium sowas? Finanzministerium, was weiß ich, was gibt's noch für Ministerien? Arbeit, Verteidigung.
Wirtschaft.
Ja, und der höchste Krankenstand, in welchem Ministerium? Natürlich bei Claudia Roth im Kulturministerium.
Kulturministerium,
oh, da, also da wird sich wirklich am meisten krank gemeldet.
Ja.
Woran liegt
wahrscheinlich
das?
Weil es anstrengend ist.
Ja, weil Kultur so anstrengend ist.
Ja. Ja. Ist
weil Jazz auch anstrengend ist.
Und das, dann denken sich die wahrscheinlich diejenigen, die dort, achso gut, das ist jetzt das Finanzministerium,
ja.
Quatsch, das Finanzamt.
Ja.
Aber die Leute denken sich natürlich, weil Kultur so anstrengend ist, wollen wir die Leute natürlich am liebsten mal ein bisschen belasten, damit wir uns damit zukünftig nicht mehr auseinandersetzen müssen. Also die hoffen eigentlich, dass das Peppis schließt wahrscheinlich, weil wir halt auch finden, dass Kultur einfach wahnsinnig anstrengend.
Ja. Ja, aber Vater Staat hält die Hand auf an jeder Ecke. Deswegen Obacht bei Gagenzahlen. Hätten Sie keine Gagen gezahlt?
Das ist natürlich auch
jetzt
das ist
keine Forderung.
Ja, das ist natürlich auch immer etwas. Ne? Das ist auch der Weg der Industrie raus.
Ja.
Aus der Krise ist natürlich immer diejenigen zu beschneiden, die sowieso das schwächste Glied in der Kette sind und sich am wenigsten wehren können. Wir Künstler, da kann man immer noch ein bisschen was rausholen. Und wie gesagt, Buchführung ist auch so ein Thema. Ich habe Steuerberaterin, die ist gebürtige Russin, glaube ich. Die ruft hin und wieder an und sagt solche Sachen wie Herr Lambert.
Das immer gut, Akzente im Podcast immer sehr gut. Also weiter.
Das müssen die doch mittlerweile gelernt haben. Warum nimmt ihre Booking-Agentur jetzt 20% und nicht mehr 15%? Bei den Abrechnungen kann man doch nun wirklich nicht sagen, dass die gute Arbeit leisten. Dann mache ich so, ja, das liegt genau daran. Also das schwächste Glied in der Kette sind wir und wir sind die einzig Variable, wo man halt immer noch ein bisschen Geld rausholen kann. Alle anderen, bei allen anderen im Musikbusiness gilt das Wort Gottes.
Ja.
Und deswegen kann man nichts machen. Also das Geld muss immer von uns generiert werden und kommen. Und wenn irgendwo Krise ist und irgendwo zu wenig, ist das Gute, dass es bei Künstlern ja immer zu viel ist. Da kann man immer noch was runternehmen.
Na klar.
Ja.
Oder wenn das nicht funktioniert mit dem finanziellen Ausbluten, dann kann man den Leuten ja auch einreden, dass das, was man macht, ja eh keinen Spaß macht. Hast du das eigentlich mitbekommen? Dass Mikey Shulman, der CEO von Suno AI, das ist so ein Programm, dem man sagen kann, hier, mach mir mal ein Lied im Stile von so und so, auch immer hart an der Urheberrechtsverletzung vorbei geschrammt oder sogar touchiert. Der hat in einem Interview gesagt, als es darum ging, was machen Sie da eigentlich hier mit Ihrem Businessmodell? Leute können jetzt auf Knopfdruck sich einfach ein Stück im Stile von, was weiß ich, EDM oder französischem Chanson generieren lassen. Dann sagt er, ja, Musik machen soll ja Spaß machen und die meisten Leute haben ja gar keinen Spaß am Musik produzieren, weil das so schwierig ist, sagt er.
Deswegen, was ist dann sein Flex?
Also Sein Flex ist, man soll lieber diese AI benutzen, weil er sagt, es geht also in erster Linie darum, jedem die Freude am Musikmachen zu vermitteln. Und das ist ein großer Unterschied zu heute. Das verstehe ich jetzt den Anschluss im Zitat nicht. Aber gut, es geht weiter. Es macht nicht mehr wirklich Spaß, Musik zu machen. Man braucht viel Zeit, man muss viel üben, man muss ein Instrument oder eine Produktionssoftware wirklich gut beherrschen. Ich denke, dass die meisten Leute die meiste Zeit, die sie mit dem Musikmachen verbringen, nicht genießen.
Ja, und deswegen halt die AI, die kann das dann halt
genau übernehmen. Genau, die meisten Leute hören auf, weil es schwierig ist. Ich denke, dass die Leute, die sie kennen, die laufen ich habe hier nur so einen Artikel, da war das Anschlusszitat, wird er gefragt im Interview, aber laufen lernen ist doch auch schwierig. Das lernen Leute ja auch. Und dann antwortet er, ja, ich denke aber, dass die Leute, die sie kennen, die laufen im übertragenen Sinne, also musikalisch laufen, eine sehr voreingenommene Auswahl der Bevölkerung sind, die sich in den Laufsport verliebt hat. Nee, ich glaube, bei Laufen geht es jetzt um Joggen. Also er sagt aber wirklich im Prinzip, Musik ist doch so mühsam. Es wäre viel geiler, wenn wir jetzt alle mit AI Musik machen. Weil dann könnte man sich das Üben sparen.
Ja, richtig. Das gibt's ja, fürs Peppy ist das ja noch keine Option. Das wäre natürlich am allergeilsten, wenn sie halt einfach nur noch AI-Geld generieren müssten für eine AI-Band, die im Peppy spielt und die Leute auch nur noch AI-Zigaretten dort rauchen.
Ja.
Aber so weit sind wir ja noch nicht.
Nee.
Das heißt, wir können noch nicht ohne den Jazz. Es geht noch nicht. Aber klar, bei der Produktion, er hat recht. Es macht keinen Spaß, es nervt, es dauert lang. Es wird immer friemeliger, da wollte ich später mit dir auch nochmal drüber reden. Der Anspruch steigt ja auch an einen selbst, weil man ja immer abgleichen muss mit der künstlichen Konkurrenz.
Ja.
Die macht natürlich einiges besser, ist ja klar. Also ich bin irgendwie bei ihm, stimmt schon.
Ja.
Ich glaube, ich werde auch umschwenken.
Auf AI, ja.
Ja. Ja,
warum
ja.
nicht? Toll, dass es mal endlich mal jemand sagt.
Ja, ich finde es auch super. Aber das ist noch umsonst?
Glaube ja. Ich komme mir langsam vor wie in diesem Film Idiocracy, wo die Leute den ganzen Tag Gatorade saufen oder beziehungsweise ihre Pflanzen damit düngen und Crocs tragen. Ja, also Musik macht einfach zu viel Arbeit. Ja, aber wahrscheinlich, ich glaube, vielleicht ist auch diese Welle der Empörung jetzt auf dieses Interview, vielleicht müssen wir da gar nicht so viel zu sagen, weil wir vielleicht einfach jetzt mal die andere Perspektive bieten und sagen, ja stimmt, er hat recht. Es macht wirklich keinen Spaß.
Es macht Mühe und so, und wir wollen auch nicht ewig dieses Gesabbel haben. Also wir wollen das ja auch nicht alles selber machen jetzt auf ewig.
Es ist
wahnsinnig viel Zeit, kostet Geld, man muss die Leute anschnauen, damit sie ein bisschen was übrig, falls sie noch was übrig haben. Die meisten Künstler haben ja immer was, wissen wir ja jetzt.
Ja.
Und das will ich jetzt auch nicht irgendwie ewig so weitermachen. Ist ja klar, dass wir irgendwann natürlich die LK Jazz AI das machen lassen.
Ja.
Also es müsste ja auch aus den fast knapp 100 Folgen, die wir jetzt gemacht haben, das ist ja genug. Das sind ja genug Daten, um irgendwie unseren Humor zu erfassen, unsere Themen zu erfassen, die neu zusammenzusetzen und so. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal Themen besprechen wollen wie Kinder haben in der Musik, dann müsste das die AI ja eigentlich jetzt aus den Daten irgendwie generieren können.
Vielleicht hört ihr auch jetzt gerade eine AI-Folge. Kann auch sein.
Ja, das kann durchaus sein. Ja. Dass es mittlerweile schon so gut ist, dass ihr gar nicht den Unterschied mehr merkt.
Nee, genau. Deswegen wird es auch Zeit für uns, einen Nebenberuf auszuführen, oder? So wie Duke Ellington als Schildermaler.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Schildermaler ist eine gute Sache. Peppis hat ja auch einen zweiten Beruf. Mhm. Also der Jazzclub hat ja auch noch den Käse.
Also mir ist aber aufgefallen, ich habe noch mal geguckt, gibt es eigentlich Musikanten, die noch Nebenberufe haben, die sie so richtig ernst nehmen? Das scheint eigentlich gar nicht so zu sein. Also ich weiß, dass David Lee Roth, das ist ja der Sänger der Gruppe Van Halen, dass der mal eine Zeit lang, als es ihm alles irgendwie zu blöd wurde mit der Rockindustrie, hat er als Rettungssanitäter gearbeitet.
Oh, so wie Tobi Schlegel.
So wie
aber
Tobi
der ist auch kein Musiker.
Von Viva, ne? Genau.
Ja.
Auch. Aber vor allem die meisten Musiker haben, die verkaufen ja vor allen Dingen Produkte noch nebenbei.
Ja, ist doch auch ein Job.
Ja, also so wie im Rap. Da gibt es ja zum Beispiel Capital Bra, der hat ja zum Beispiel seinen eigenen Tee, den Bra-Tee.
Ah ja, den Bra-Tee, sowas brauchen wir auch.
Ja, und der hat, glaube ich, auch eine Pizza, oder? Und Shirin David hat zum Beispiel so Vapes, so E-Zigaretten. Gar nicht so schlecht. Und hat nicht, wie heißt der, Kusa Varsch, hat er nicht irgendwie Shisha-Tabak?
Ja, das kann gut sein. Wir brauchen, glaube ich, das LK Jazz Eisbad.
Ja.
Könnten wir vertreiben.
Wobei, ich glaube, da ist die Marge nicht so gut, ne? Weil das kauft man sich einmal und Wasser gibt's aus der Leitung. Wir brauchen schon irgendwas, wo wir finanziell partizipieren.
Ne, wir können ja die Eiswürfel dazu verkaufen.
Ja, da sehe ich auch Probleme mit dem Transport. Aber ich will dich nicht ausbremsen. Ja, nee, und ich habe dann aber auch gedacht, ist das so ein Rapper-Ding mit den eigenen Produkten? Und dann fiel mir auf, mitnichten. Also klar, wir kennen natürlich auch Rapper, die so ganz andere Produkte machen. Dr. Dre hat ja zum Beispiel einen eigenen Kopfhörer.
Ja.
Den Beats heißt der, ne?
Weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert.
Beats by Dre. Hast du den mal aufgehabt?
Nee. Nee, ist auch nicht der, den du gerade trägst.
Nee, meiner ist von einem deutschen Qualitätshersteller. Der ist nicht von Dr. Dre. Jay-Z hat Tidal gegründet.
Ist ja
Mitgründer von Tidal. So. Und mir ist dann aber aufgefallen, da möchte ich eigentlich drauf hinaus, das ist gar nicht irgendwas Rap-Spezifisches, sondern was auch sehr beliebt ist im Bereich Rock, sind Getränke, vor allen Dingen Wein.
Ah.
Wusstest du, dass John Bon Jovi einen eigenen Wein hat?
Aber den stellt er selber her oder
klebt er einfach den was stellt auf die Flasche? Ich glaube nicht. Also Justin Timberlake hat zum Beispiel einen Tequila, ist auch so eine Art Rapper, ne?
Ja.
Natürlich Lady Gaga und Rihanna, die haben Kosmetikartikel.
Ja.
Aber was ich wirklich am schönsten finde, ach so, übrigens Bob Dylan hat auch einen eigenen Whisky, der heißt Heaven's Door.
Ah.
Gut, aber das sind natürlich alles Leute, die vielleicht suchen die ein bisschen mit aus und kleben dann ihr Etikett drauf. Aber es gibt einen Musiker, der wirklich Winzer ist im Nebenberuf mit einem eigenen Weingut, wo der wirklich selber auf dem Feld steht. Und das ist Maynard James Keenan von der Gruppe Tool.
Wirklich?
Ja, Maynard James Keenan ist Winzer.
In Kalifornien, oder?
Nee, ich glaube nicht in Kalifornien. Ich glaube in New Mexico oder sowas. Oder Arizona. Ja, so in der Ecke.
Wahnsinn.
Aber der hat wirklich ein eigenes Weingut.
Ey, es ist doch klar, dass die Musiker das irgendwann machen. Alles wird teurer. Mhm. Alle können ja auch ihre Gebühren steigen. Also auch die Buchführung, von der ich gerade sprach, meint auch, ja, das ist wirklich schwer für sie. Auch unsere Buchführung wird teurer. Hier gleich kostet alles etwas mehr, weil Butter ist sehr teurer geworden. Sie wissen selber. Aber das, ich gesagt, ja, das ist mir ist ja egal, weil ich kann ja ohne Probleme einen Nebenjob einnehmen, wie zum Beispiel Winzer werden und irgendwie. Außerdem, genau, wir haben es ja. Und deswegen, ich verstehe das schon, dass halt alle, also dass man, als Künstler hat man, bringt man eine gewisse Flexibilität,
ja,
mit, was so Nebenberufe angeht, ist ja klar. Und dass man dann halt so tolle Produkte anbietet, ich meine, what's not to like,
ja,
das können ja nur Qualitätsprodukte sein.
Natürlich.
Also, weil wir werden ja nicht irgendeinen Blödsinn aussuchen, wenn wir jetzt irgendwie, ich meine, mit Wein kenne ich mich aus, weißt du, wie viel Wein ich getrunken habe?
Ja, natürlich.
Ja, so. Und Whisky auch. Also ist ja klar, dass wenn ich da ein Etikett draufklebe, den Lambert Whisky jetzt verkaufe, ja, und so, dann kann der ja nur gut sein. Das ist ja anders bei anderen Leuten, ne? Also Künstler sind ja immer automatisch ein Qualitätssiegel.
Ja, und der Künstler hat natürlich auch sehr, sehr viel Routine im Umgang mit Alkohol. Weil man natürlich jedes Mal im Backstage steht ja eine Flasche Wein. Das ist ja quasi so wie eine gratis Weinprobe, die man dann im Laufe seines konzertierenden Lebens jeden Abend hat.
Ja, stimmt.
Das heißt, man hat dann auch ganz feine Geschmacksnerven.
Ja.
Aber wäre es für dich ein Wein, ein Lambert-Wein? Ich denke bei dir eher an sowas Fruchtiges.
Ja, die Rückkehr des süßlichen, lieblichen Weins. Wie heißt das? Wie hieß der früher? Der war doch mal in den 80ern beliebt.
Ja, lieblich, sagt man. Und da muss ich mich jetzt outen. Also ich trinke ja auch gerne mal so einen süßen Dessertwein.
Oh, Lambrusco, Lambertrusco.
Lambrusco, guck mal.
Der Lambertrusco. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Ich liebe den Lambrusco. Hm. Der ist total überhaupt nicht angesagt. Den müssen wir wieder cool machen.
Lambrusco ist wirklich ein leckeres Getränk.
Das muss man wirklich sagen.
Ja, das ist ja die perfekte
gemischt mit Cola.
Ja, das ist wirklich die perfekte Mischung aus Rotwein und Sekt.
Ja, den Lambertrusco, den werde ich auf den Markt bringen.
Ja.
Meine Zukunft ist gesichert. Was machst du?
Ja, ich würde, glaube ich, ich bin ja Sportler. Ich glaube, ich wäre eher im Bereich Protein und isotonische Getränke unterwegs.
Ja, für deine Blumen, oder?
Für meine Blumen, genau. Die könnte ich dann damit gießen. Ja.
Sehr gut. Vielen Dank für all diese erhellenden Infos zu den Nebenberufen der ganz Großen. Viel gelernt. Danke, Richard. Ich wollte noch ein paar Nachträge bringen.
Ja, go for it.
Erstmal fiel mir ein, wie wir mal über den Museumsplan in Amsterdam gingen, als wir damals im Konzertrebau spielten, weißt du? Und wir sind vorher noch ein bisschen spazieren gegangen, hatten noch ein bisschen Zeit und dann gingen wir über den Museumsplan direkt davor, so ein großer Platz. Und dann hingen da so Jesus Freaks rum und haben so gemeinsam gesungen und so. Und du warst ganz beseelt.
Ja.
Von der Stimmung, die dort vorherrschte, und meinte, ich fühle es irgendwie.
Ja.
Also deswegen, wir meinen das schon ernst mit dieser Gottesnähe. Coltrane auch, weil wir hatten über Coltrane letztes Mal geredet. Und was wir haben komplett liegen lassen, ist, dass der ja einen familiären Hintergrund hat, was diese Spiritualität angeht. Nämlich sein Großvater, Reverend William Wilson Blair, der war halt einfach Pastor in der methodistischen Episcopal Zion Church. Die ist sehr nah an der wesleyanisch geprägten Kirche. Und da ist es so, dass man eher so durchs Handeln als durch die Gesinnung geprägt wird. Deswegen sind da auch solche Sachen wie die Heilsarmee oder die Diakonie draus entsprungen. Und daher vielleicht auch die Verbindung, dachte ich, von Coltranes Handeln, also der Musik zum Spirituellen.
Mhm.
Und Coltrane wuchs in einem Umfeld auf, welches stark durch diese Kirchengemeinschaft geprägt war. Und dieses Wesleyanische ist übrigens auch das, wo hin und wieder dieses Zungenreden vorkommt.
Ja.
Also wir haben es ein bisschen vorweggenommen, aber es gibt tatsächlich eine Verbindung. Dadurch lässt sich so ein bisschen auch seine Biografie erklären. Seine Frau Naima verlässt er ja für Alice.
Ja.
Die ebenfalls Musikerin ist, das heißt, das verbindet sie, aber im Gegensatz zu Naima auch ein großes spirituelles Interesse hat. Die sind am Ende ja so eine Art John und Yoko des Jazz, könnte man sagen. Also die spielen ja dann auch in seinem letzten Quartett, spielt Alice dann bei ihm mit und so. Und die hatten da, glaube ich, ein paar ganz schöne Jahre zusammen.
Mhm.
Die Spiritualität hat sie wirklich verbunden. Alice, glaube ich, bis heute auch noch hat so einen nicht Verein, sondern wie heißt denn das, wenn man sowas Kirche gründet? Ja, nee, sowas ähnliches. Stiftung?
Stiftung.
Ja, wo das Vermächtnis und auch das spirituelle Vermächtnis John Coltranes gepflegt wird. Irgendwo in L.A. sitzt die.
Es gibt aber auch, haben wir auch schon mal gesagt, in San Francisco ist das, glaube ich, in der Coltrane Church, ne?
Ja.
Also es gibt wirklich St. John Coltrane Church. Es gibt eine Kirche, St. George Coltrane African Orthodox Church Global Spiritual Community. Das ist eine Glaubensgemeinschaft, die vor allen Dingen sich da irgendwie an John Coltrane orientiert. Also schon christlich. kann man mal auf die Homepage gehen, coltranechurch.org. Es gibt dort auch First Sunday of Every Month, a Love Supreme Meditation. Da wird dann wahrscheinlich, so, ist das wie so eine Listening Session, würde ich denken. Da wird dann die Platte aufgelegt. Und ja. Ja, genau. Also falls ihr da so ein bisschen nach spiritueller Heimat sucht, ihr könntet Mitglied werden in der Coltrane Church.
Ja, genau. Also Alice Coltrane, das kam eben so rüber, als wäre sie noch am Leben. Nein, aber ihr Vermächtnis lives on. Alice Coltrane ist auch schon 2007 gestorben. In Los Angeles, Kalifornien. Aber auch sehr zu empfehlen. Alice Coltrane mag ich sehr gerne hin und wieder hören. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Tolle Pianistin.
Hast du da Anspieltipps?
Ja, und zwar eigentlich das, was am meisten Klicks hat.
Ja.
Ich muss gerade gucken, wie es heißt. Aber das ist wirklich, es ist ja leicht zu finden, ne? Aber bei Spotify. Das ist wirklich ein ganz tolles Lied. Es heißt Turiya und Ramakrishna oder so. Was ist das? Ja, 34 Millionen Klicks.
Wow.
Turiya und Ramakrishna. Das ist wirklich ein tolles Lied.
Sehr gut.
So, ich hörte neulich einen unserer Lieblingspodcasts, My Favorite Band Sucks.
Ja.
Und ich stimme ja mit vielen überein, vielen auch nicht. Aber da spielen sie ja mit, dass sie uns eigentlich ärgern wollen, weil sie unsere Lieblingsbands beleidigen. Das ist ein tolles Konzept. Aber was mich wirklich geärgert hat, oder ist halt das Klischee, was dort dann auch wieder transportiert wurde, so ein Narrativ von erfolgreiche Künstler von Art Schools sind allerhöchstens die, die dort nicht zurechtgekommen sind. Also wie zum Beispiel dann nennen sie die Talking Heads oder sowas.
Ja.
Zeitgleich lese ich halt in der Coltrane-Biografie so einen Satz von Ralph Dombrowski. Dadurch, dass jeder Jazzstudent lernen muss, zumindest den Noten nach wie Coltrane spielen zu können, wird ihm der Status des Nominosen entzogen. Also Nominosen heißt jemand, der Ehrfurcht gebietet, heilig und übernatürlich wirkt und so. Und ehrlich gesagt nervt's mich langsam, diese wirklich etwas billige Kritik an der Akademisierung von Musik. Also ich weiß, dass man das in unserem Podcast über die letzten 100 Folgen auch hin und wieder irgendwie vernehmen konnte und wir auch bestimmt die negativen Seiten der Akademisierung hin und wieder ausgeleuchtet haben, aber ich möchte jetzt mal damit aufhören. Also eigentlich nämlich denn die Tatsache, dass es überhaupt möglich ist, Jazzmusik zu akademisieren, führt letztlich ja dazu, dass wir heute Musik hören können, die einfach auf einem Niveau ist und das in einer Regelmäßigkeit, die ich wirklich überhaupt nicht missen möchte. Ich weiß nicht, jetzt zuletzt auch so, ich gehe öfter mal ins Donau und gucke mir ein Set an unter der Woche, weil ich nur früh ins Bett kommen möchte. Und dann hatte ich zum Beispiel die Band aus Hamburg gehört, Bluff. Da spielt Christian Höhn, Trompete, Tim Scherer, Piano, Lukas Kolbe, Bass, Malte Wiest, Schlagzeug. Kennst du die?
Nein.
Ja, ist eine tolle Band. Also wirklich ganz, ganz großartig. Irgendwo zwischen wirklich abstrakten Melodie- und Harmonieführung, aber trotzdem einen absoluten Pop-Appeal auch irgendwie hat und einfach wahnsinnig gut klingt. Also ich kann das wirklich sehr empfehlen, tolle Band. Und dann gehe ich irgendwie auf Instagram und sehe sowas wie, auch in Hamburg, was ist denn da eigentlich los bei euch? Da gibt es irgendwie eine am Konservatorium, die heißt Milena Hoge und die studiert Jazzharfe.
Ja.
Auch das ist ja nur durch die Akademisierung möglich. Ich meine, weil Jazzharfe kannst du ja nur studieren, also wenn du dafür ein Umfeld geschaffen hast oder dir ein Umfeld geschaffen wurde, wo es überhaupt möglich ist, weil du ja da relativ eigenverantwortlich sich Wissen anzueignen, weil es gibt jetzt keine Vorbilder in der Literatur für Jazzharfe. Kennst du irgendeine Jazzharfistin oder
Jazzharf? Ja, wurde schon genannt in diesem Podcast. Alice Coltrane spielt ja auch gern mal eine Jazzharfe.
Ja, ja, aber es ist so die einzige und Alice Coltrane ist natürlich irgendwie eine Jazzmusikerin, aber ich kann jetzt gar nichts zu sagen. Die wird ja nicht groß über Changes gespielt haben oder so, oder?
Ich habe sogar schon mal Jazzharfe live gesehen. Das war tatsächlich aber so eine, wie nennt sich das denn, Hintergrundband. So eine Jazzmucke,
ja,
wo auch eine Jazzharfenistin saß.
Vielleicht war sie das.
Glaube nicht. Aber das funktioniert auch ganz wunderbar.
Ja, ich fand das ganz großartig. Also auch, ich habe mir dann so Videos angesehen. Also wieder, die spielen dann Monk-Tunes und so und wirklich komplizierte Changes und so. Es klingt doch irgendwie toll. Also, dass halt es möglich ist, auf so nicht unbedingt Jazz-verwandten Instrumenten trotzdem irgendwie Jazzmusik zu studieren. Und das ist ja wirklich etwas, das ist ja nur durch die Akademisierung möglich. Wir hatten zum Beispiel in unserer Studienzeit jemand, der spielte Jazz-Bratsche.
Ja.
Das gab es natürlich auch keine großen Vorbilder für und er hatte dann Jazzunterricht beim Saxophonisten, also für die Improvisation und die Technik, und das wird bei der Harfe wahrscheinlich ja auch so sein, die Technik machst du dann über den klassischen Unterricht oder das Studium, das du wahrscheinlich dann gleichzeitig mit absolvierst. Das ist einfach großartig, dass es durch die Akademisierung möglich ist. Komplizierter Gesang, aber richtig, dachte ich jetzt nochmal so, weil wir ja neulich mal lästerten über diese merkwürdigen Gesangsformen, die da auf einer Session sich auftaten. So, also etwas, was mit Improvisation irgendwie zu tun haben sollte, ist aber im Entferntesten wahr, sondern es war einfach nur so ein Rumgeseier. Ich habe neulich auch dann im Donau gesehen, Ken Thompson mit Lingua Franca, das ist ein amerikanischer Saxophonist. Und da sang eine Sängerin Myrna Bogdanovic wirklich so die kompliziertesten Intervalle. Es wurde eingesetzt wie so einen, also kontrapunktisch sang sie zu den Lines des Saxophons. Tolle Band. Bestes Konzert für mich dieses Jahr war Ben von Gelder und Reinier Baas, also auch zwei Leute aus so einem akademischen Hintergrund entsprungen sind. Und echt, ich kann mir das irgendwie nicht anhören, wenn mir jetzt gesagt wird, so, dass das alles Musik wäre, die ohne Herzblut entstehen würde oder sowas. Das ist, für mich sind das die geilsten Konzerte, wo halt irgendwie Leute zusammenkommen, die halt irgendwann sich mal Zeit genommen haben, und das auch ist nur über die Akademisierung möglich, halt ihr Instrument so zu lernen, da Dinge rauszuholen, die du halt im Hausgebrauch sonst nicht erlernen würdest, so. Deswegen reicht es mir langsam mit diesem, ja, dass die Akademisierung sicher dazu führen würde, dass, genau, dass man halt nicht mehr diesen natürlichen Zugang hätte, dass man weniger kreativ letztlich wäre, weil man ja nur Technisches abfeuert und so. Das sind Klischees, auf die ich keinen Bock mehr habe. Wie geht's dir da?
Naja, das ist ja total stilistisch abhängig, ne? Also abhängig von der Stilistik. Bei klassischer Musik nehmen wir ja im Vorfeld schon an, dass das aus einem akademisierten Umfeld kommt, ne? Also es wird jetzt, ja. Also jeder, der im Orchester landet, wo man da natürlich sagen muss, das ist so eine gewisse, etwas reproduktivere Tätigkeit, als jetzt, sagen wir, der, ja, die Band, die die eigenen Songs schreibt oder sowas, oder? Weil es ist ein bisschen, ich tue mich ein bisschen schwer, weil ich möchte jetzt natürlich nicht schon wieder darüber reden, diese Schleife drehen über diese Akademisierungskritik. Man muss dann erstmal, wenn man dann, was weiß ich, in der Hochschule landet oder auch einfach nur Unterricht nimmt oder auch im Selbststudium bei YouTube oder sowas versucht, irgendwas zu erlernen, wie jetzt in unserem Beispiel Jazz, erstmal natürlich damit konfrontiert ist, so eine Art Kanon zu lernen, ne? An Sachen. Natürlich ist akademisierte Musik meistens eine Musik, wo man jetzt nicht so gut zurechtkommt, wenn man nur die ganz eigene Spieltechnik da praktizieren möchte, sondern man ist natürlich immer damit konfrontiert, so ein bisschen einen Mindeststandard zu lernen, wie, was weiß ich, Musiktheorie und Repertoire.
Ja.
Aber ja, also du sagst ja im Prinzip nur, das muss ich nicht widersprechen, dass das gute Musik ist oder so, oder erquickend zu hörende Musik. Aber wie ist jetzt nochmal dieses Zitat, was du gesagt hast? Wer wird da genau kritisiert? Also das ist, da geht es darum, früher war alles besser, oder wie ist das zu verstehen?
Naja, bei Favorite Band Sucks sagt halt, genau, also die guten Künstler,
ja,
die halt richtig was zu sagen hätten, hätten keine Akademisierung mitgemacht. Wenn sie dort gewesen sind, dann sind es diejenigen, die dort nicht gut zurechtgekommen sind. Das heißt, Leute, die im akademischen Umfeld irgendwie gut zurechtkommen, denen sprechen sie grundsätzlich ab, kreativ hochwertig zu sein. In meinem Fall stimmt es ja sogar. Also ich meine, ich habe die Akademie besucht und war kein besonders guter Schüler und bin natürlich ein sehr kreativ hochwertiger Künstler geworden. Aber trotzdem, ich weigere mich, also nach dem, was ich da gerade als Beispiele genannt habe, zu sagen, so, das ist der Status quo, also das ist ein Narrativ, was für alle gelten würde. Es stimmt ja einfach nicht. Also ich möchte richtig geilen Kram hören, der bestens technisch performt ist und auch gleichzeitig kreativ hochwertig ist. Und das ist nur möglich, wenn man diese Zeit, also es gibt gar kein anderes Umfeld, außer die, zum Beispiel die Jazzhochschule, ein Zeitfenster zu nutzen, nur für die eigene kreative Entwicklung.
Ja.
Und damit meine ich auch die technische. So, und das ist gar außerhalb des Studiums eigentlich gar nicht möglich. Ich weiß gar nicht, wie das möglich sein sollte. Also gerade heutzutage, wo du ja sonst einfach sonst mit Geldmachen beschäftigt wärst und irgendwie an die Miete rankommen, ja, und so. Also ich weiß gar nicht, wie das sonst möglich sein soll heutzutage, wenn nicht durch eine Jazzhochschule auf so ein Niveau zu kommen. Und ich kenne ehrlich gesagt mittlerweile auch gar nicht mehr so viele Beispiele.
Also jetzt 180-Grad-Wende, man kann quasi gar nicht gut und kreativ spielen, wenn man nicht an der Jazzhochschule war.
Das wird schon irgendwie möglich sein, aber dieses vorherrschende Narrativ, dem wir ja auch immer wieder begegnen, dass die Jazzhochschule ja letztlich dazu führen würde, uns die Kreativität zu nehmen. Und ich weiß, wir haben solche Erzählungen auch schon ein bisschen mit vorangetrieben durch in bestimmten Folgen und so. Ich möchte mich aber davon abwenden. Ich würde sagen, nein. Letztlich ist es die Grundlage dafür, wirklich geiles Zeug zu machen, ja, würde ich schon sagen. Oder auch, ich meine, sehen wir in der Popmusik, klar, ey, da werden ja jetzt nicht alle Leute, die dort aktiv sind, eine Hochschule besucht haben und so. Aber wenn wir uns jetzt mal umschauen bei den Bands, die funktionieren, der Anteil von den Leuten, die dort begleitend aktiv sind, ist relativ hoch in Bezug auf, dass das Leute sind, die irgendwann mal so eine Schule durchlebt haben. So. Also selbst wenn dann vorne jemand steht, der das nicht gemacht hat, so, das kann immer wieder sein. So, aber würdest du nicht sagen?
Wenn ich jetzt so bei meinen Kollegen gucke, mit denen ich so spiele, da hat einen Großteil irgendwie eine Lehrinstitution besucht. Ja, ja,
klar. Ja, 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 ja. Und deswegen, es kann doch irgendwas nicht stimmen mit diesem, mit dieser Erzählung so, ja, das nimmt uns letztlich die kreative Energie. Und trotzdem wird es irgendwie immer wieder transportiert. So, und irgendwie lese ich auch sowas aus diesem Zitat aus der Coltrane-Biografie, so, dass irgendwie, wo gesagt wird, so jeder Jazzstudent muss lernen, zumindest nach Noten wie Coltrane zu klingen. Und dadurch wird, schadet man in, auch Coltrane sozusagen, weil ihm ein gewisser Status entzogen wird. Und was da auch mitschwingt, ist, dass die Studenten ja gar nicht lernen würden, eigene Sprache dadurch zu erlernen, so, sondern wären nur mit Reproduktion beschäftigt. Das kenne ich auch immer wieder aus so Debatten über Jazz-Akademisierung und so. Und ich glaube, das ist irgendwie auch Bullshit. Also nur weil du irgendwie mal ein Solo nachspielen kannst von Charlie Parker, heißt das ja nicht, dass du dann in deinem täglichen kreativen Leben irgendwie das die ganze Zeit abrufen würdest. Also da habe ich neulich diesen Podcast, den du mir geschickt hast, wie heißen die, Scott Bass Lessons.
Ja.
Die hatten zitiert, dieses eine Zitat von Pat Metheny, ein guter Musiker ist eigentlich der, der jederzeit Bebop-Vokabular abrufen könnte, es aber niemals tut.
Ach, das ist so ein bisschen wie dieses Zitat von Mark Twain, ein Gentleman ist jemand, der ein Banjo besitzt, es aber nicht spielt.
Ja, genau. Ja, vielleicht.
Ja. Ist auch ein bisschen natürlich die Frage, aus welcher Richtung kommt diese Kritik, ne?
Wir können uns ja über die Form, wie die Akademisierung durchgeführt wird, da können wir ja gerne drüber streiten oder auch, das, da haben wir, glaube ich, auch schon des Öfteren das Kritische daran herauskristallisiert. Nur letztlich dieser Zeitraum, der halt ne, in den 20ern eines heranwachsenden Musikers, dieser Zeitraum, der dir gegeben wird, dort dich zu entfalten, den hast du sonst nirgendwo. Also das ist halt eine Möglichkeit, die dir gegeben wird, dich künstlerisch zu entwickeln, die du sonst, glaube ich, im täglichen Leben nicht hättest. Und wir haben öfter schon gesagt, ja, das hat mit dem Leben ja überhaupt nichts zu tun. Stimmt, so. Also es hat nichts mit der Welt zu tun, auf die du dann triffst als Musiker danach. Aber trotzdem ist dort auf jeden Fall das Potenzial da, die Zeit zu nutzen, um dich wirklich ausschließlich mit deinem kreativen Output oder mit deiner kreativen Entwicklung generell dich zu befassen. So. Und zwar ausschließlich damit. Unabhängig davon, dass du darüber nachdenken musst, wie mache ich das zu Geld oder so. Das spielt da alles noch nicht so eine große Rolle. Es spielt eine Rolle, aber keine besonders große. Also letztlich ist es sogar was eine antikommerzielle Angelegenheit, die ja eigentlich dazu führen sollte, dem Ganzen so ein bisschen Authentizität zu geben, was das Künstlerische angeht. Ne? Weil du hast ja eigentlich Leute, die einen Hintergrund mitbringen, wo es eine Zeit lang wirklich mal nicht um kommerzielle Perspektiven ging, sondern einfach wirklich nur um Kreativität und Entwicklung. Und das ist ja eigentlich etwas, was man so in der Indie-Welt so eines, sagen wir jetzt, eines Specs-Redakteurs gutiert werden sollte. Und das tut's nicht, sondern es wird eigentlich eher gesagt, ah, das schadet der Musik. Also jetzt so aus der, so der Specs-Redakteur-Perspektive, Akademisierung schadet der Musik eigentlich.
Ja, genau, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen fragen, aus welcher Richtung kommt diese Kritik? Ich glaube, wir kommen auch nicht drum rum, dass jede Kunstform und auch jede Musikform an einem gewissen Punkt akademisiert wird. Also wir haben ja vor ein paar Folgen mal kurz drüber gefrotzelt, ob es denn irgendwie auch einen Rap-Studiengang geben wird.
Ja.
Eines Tages. Aber ich glaube ehrlich gesagt schon, dass es auch sowas geben wird. Ich meine, es ist zum Beispiel ja auch so, dass in der elektronischen Musik mittlerweile, also ein richtiges Studium geht da glaube ich noch nicht. So eine Musikhochschule, wo dann David Guetta Dozent ist oder sowas. Vielleicht gibt es sowas auch. Aber es gibt auch, wenn man einfach mal guckt, wie viel so educational Content, wie viel so Bildungsinhalte mittlerweile online verfügbar sind über irgendwelche Portale. Zum Beispiel gibt es in, ich glaube, die sitzen in Köln, das ist das SINE, also SINE mit Doppel-E-Institut. Ja, die haben so eine Online-Community. Da kannst du dann so Kurse machen im Produzieren.
Mhm.
Das ist natürlich noch nicht staatlich irgendwie institutionalisiert, aber da kann man so dann quasi Techno produzieren lernen.
Ja.
Und das ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache.
Da gibt es dann so Masterclasses von
den Kursen. Genau, ja, aber du kannst auch so Langzeitkurse machen, wo du, glaube ich, so begleitet wirst. Dann gibt es dann so ein Online-Check-In und dann spielt man sich was vor und so. Und das ist ja aber auch völlig klar, das ist wahrscheinlich auch ganz tief im Wesen der Menschen verankert, dass man Fähigkeiten weitergibt, lehrend. Also es ist ja eigentlich fast zivilisationsfeindlich zu sagen, etwas unterrichten oder sowas sei schädlich für irgendwas. Weil warum sind wir jetzt hier angekommen? Wahrscheinlich, weil sich Leute was beigebracht haben gegenseitig. Ja.
Genau, bei diesen sowas wie Sine und diesen ganzen Angeboten, die es dann so im Internet gibt, muss man natürlich sagen, die holen sich das Geld direkt von denjenigen, die es erlernen wollen. Ja. Das ist ja auch der Vorteil an der Akademisierung. Das ist so in Deutschland ja mittlerweile so, das ist erstmal umsonst, wenn du gut genug, also wenn du deine Aufnahmeprüfung bestehst. So.
Ja.
Also dann musst du dafür erstmal kein Geld zahlen. Das ist ja eigentlich auch schon wieder eher, spricht ja dafür. Also dass es halt einen übergeordneten Anspruch gibt, der jetzt nicht auch darauf abzielt, den Schülern das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ja, wobei, ich dem will ich jetzt auch nicht auf den Leim gehen und das jetzt so abdriften in so eine Diskussion, staatlich gefördert oder nicht. Ich glaube, das hat ja auch die Jazz-Ausbildung gezeigt. Das ist ja einfach nur eine Frage der Zeit. Also auch die Jazz-Ausbildung musste sich durchsetzen gegen die Klassik-Ausbildung. Und jetzt einfach nur den Fakt, dass man irgendwie Musik lernt und möglicherweise in irgendwie einer Gruppe oder in einer Schule, wie auch immer die geartet ist, ob die jetzt privat ist oder staatlich, ist jetzt erstmal egal, finde ich, für den Fakt, dass das auf jeden Fall nichts Schmuddeliges ist, sein Wissen weiterzugeben und irgendwo zu lernen.
Ja.
Also das ist mir jetzt auch egal, ob man jetzt im Privatstudium bei irgendwelchen Leuten, die einem was beibringen können, was lernt oder an einer Hochschule. Also für den Fakt, dass man sich da quasi mit etwas beschäftigt hat.
Ja, man muss sich nur erstmal nicht als Schüler ja die Frage stellen, wie viel investiere ich jetzt hier an Geld, damit ich die und die Inhalte bereitgestellt bekomme. So, das ist ja das Schöne an der Hochschule.
Ja.
Du kannst halt das Angebot wahrnehmen, was du da hast. Das ist relativ vielfältig und du kriegst noch ein bisschen Zeit mit, um zu üben und hast irgendwie noch ein paar Räume, wo du mit Kollegen spielen kannst und gut ist.
Genau, so. Ja, ja.
Und das ist, du musst jetzt nicht irgendwie noch sagen, ja, aber wenn ich jetzt irgendwie 5 Stunden üben will oder proben möchte mit Freunden, muss ich aber noch irgendwie 300 Euro extra zahlen oder so. All solche Sachen spielen da keine Rolle. Das ist natürlich schon irgendwie eine Entlastung.
Das ist eine Entlastung, genau. Aber also eine private Schule kann ja gar nicht konkurrieren mit einer staatlichen. Also genauso wie ein Privattheater nicht mit einem Staatstheater oder sowas konkurrieren kann. Und auch, was weiß ich, den Film, den ich selber mit meinem iPhone drehe, der kann auch nicht konkurrieren mit dem, der durch die Filmförderung gefördert wurde. Das ist nun mal so. Und die Innovation, würde ich denken, die kommt jetzt wiederum selten aus staatlichen Innovationen. Also ich glaube, der Weg, dass es jetzt, was weiß ich, ein Jazzstudium gibt oder vielleicht eines Tages ein Rapstudium, das ist nicht von oben konstruiert. Also es wird, ich glaube nicht, dass sich jetzt der Dekan von der Hochschule denkt, oh, könnten wir mal einen Rap-Studiengang machen, sondern da wird es wahrscheinlich erstmal auch private Schulen geben, die dann irgendwann es schaffen, irgendwie Anerkennung zu bekommen aus der Akademie. So war es im Jazz auch. Mhm. Ne? Also der Kuchen wird nicht gern geteilt. Auch das ist Teil der Wahrheit. Und also da ich würde eigentlich auch jede, wenn sie gute Qualität an Lehrinhalten bietet, würde ich jede private Schule erstmal unterstützen und sagen, ja toll, vielleicht schafft ihr das ja eines Tages diesen bürokratischen Weg zu gehen und bekommt dann Sweet Tax Money vom Staat und könnt das dann vielleicht billiger anbieten.
Ja, ja, ist schon interessant, auch wie skeptisch, wenn sowas sich dann auf einmal durchsetzt und es sowas dann irgendwie gibt, wie skeptisch das erstmal gesehen wird. Also mit der Jazz-Akademisierung in Deutschland hatten wir ja schon ein paar Mal drüber berichtet, wie das dann losging und auf einmal wurde das Geschrei sehr groß aus der klassischen Ecke, weil die halt wahnsinnig viel Angst hatten, dass denen da jetzt das weggenommen wird. Ich weiß aber auch noch, als es da losging mit in Mannheim mit dieser Pop, wie heißt die?
Akademie.
Pop-Akademie. Wie das beäugt wurde und darauf geblickt wurde von außen und man das eigentlich unmöglich fand, sowas jetzt zu institutionalisieren. Und wie normal das mittlerweile geworden ist, dass Leute von da kommen und da studiert haben und auch mittlerweile wirklich großartige Künstler ja irgendwie, die einen absolut wichtigen Platz in der Popkultur Deutschlands haben, so von dort kommen oder auch international.
Also von der Popakademie Mannheim kommen mittlerweile auch viele Leute, die irgendwie populär sind. Nur tatsächlich, und die Geschichte der Popakademie nachzuzeichnen, da ist es ja so, es gab so in den 90ern und Anfang der Nuller gab es wirklich vor allen Dingen den Popkurs an der Musikhochschule. Das ist wirklich aber ein Ferienkurs, so ein 6-Wochen-Kurs. Und es gab, glaube ich, in Freiburg relativ früh die Jazz- und Rockschule Freiburg. Das war so eine private Schule, die auch einen Fokus hatte auf ein bisschen mehr Popmusik jetzt als in der Jazzausbildung. Ich glaube, die Band von der Gruppe Rayman, ich glaube, die kommen daher, von der Jazz- und Rockschule Freiburg. Genau, aber dann Udo Dahmen, der ja. Leiter, Gründer, was weiß ich, vom Popkurs, diesem also Kontaktstudiengang Popularmusik in Hamburg, der hat wirklich lange Jahre versucht, auch in Hamburg sowas wie einen Popstudiengang aufzumachen und hat dann irgendwann den Zuschlag bekommen von der Stadt Mannheim. Ja. Und dann da die Popakademie aufgemacht. Also meines Wissens war das auch gar nicht unbedingt Plan, da nach Mannheim zu gehen, sondern das bot sich einfach an, weil das Land Baden-Württemberg da ein bisschen mehr Gelder locker gemacht hat. Und mittlerweile gibt es an wahnsinnig vielen Hochschulen die Möglichkeit, Pop zu studieren. Aber vor 20 Jahren, als ich die Popakademie gründete, ja, sah das noch ganz anders aus. Also deswegen sage ich ja, es ist immer eine...
Ja, und der Tenor war ganz klar, nee, mit denen, also da kann nichts Gutes entstehen. So. Ja. Das war so der Tenor, auch in dieser kritischen Indie-Szene damals. Nee, mit denen haben wir nichts zu tun. Das ist alles so kommerzialisierter Popschrott und so. Wird ja auch über den Popkurs auch gesagt manchmal, ne? Aber dann, wenn du jetzt so anguckst, wer da alles teilgenommen hat, so, da sind ja auch sehr kredibile Bands gewesen, so, also, aber es wird immer sehr schnell gesagt, dass eigentlich dann die Akademisierung in dem Fall bei Pop eigentlich dann dazu führt, dass das halt nur überkommerzieller Kram ist, so, und das war damals auch so ein bisschen der Tenor, hat sich geändert und mittlerweile hat sich das auch gezeigt, dass da tolle Leute herkommen und irgendwie, ich glaube, da wird es ein bisschen ruhiger geworden in der Kritik um diese Institutionalisierung von Popmusik, oder?
Absolut, ja. Absolut. Würde sagen, und ich finde das aber auch okay, und das muss man, glaube ich, auch nebeneinander stehen lassen, ich kann total verstehen, dass wenn es zu einer Akademisierung kommt, in einer Szene, die, was weiß ich, jetzt eher gefußt hat auf so oralen Traditionen, Weitergabe von Fähigkeiten, wie vielleicht auch im Jazz, dass man dann erstmal denkt, oh nee, machen die uns jetzt irgendwas kaputt? Werden wir jetzt gleichgeschaltet? Wird jetzt hier Kreativität beschnitten? Und ich glaube, dann ruckelt sich das so ein bisschen zurecht und dann läuft's.
Ja, aber trotzdem, um jetzt doch nochmal was Kritisches zu sagen, nachdem ich jetzt gesagt habe, wie toll ich das alles finde,
ja,
dass es das gibt, weil es letztlich meine liebsten Konzerte sind, die ich gucke, von Leuten, die halt intensiv solche Schulen besucht haben. Ich merke, dass in der eigenen Kreativarbeit, also ich versuche gerade auch wieder so ein Album aufzunehmen und Musik zu schreiben, gleichzeitig zu produzieren und so. Und ich merke, dass das, was wir ja hier tun, ja, eigentlich auch eine Form der Akademisierung ist. Dieses ganze Gelaber über Musik, ja,
ja.
Führt ja letztlich auch dazu, dass wir hin und wieder Glaubenssätze formulieren. Vor allem, wenn es dann halt so, und da cringe ich ja regelmäßig ab, wenn es dann, du magst es ein bisschen lieber, wenn es so in so einen Coach-Content geht, mhm, und so. Und ich glaube, du hast auch mal gesagt, so, ja, weil ich da so ein bisschen verhalten immer bin,
ja, ja,
dass du irgendwie meintest, ja, du könntest mich da nicht so richtig einschätzen. Entweder wüsste ich wirklich nicht, was ich den Leuten raten kann, oder ich traue mich nicht oder so. Und ich glaube, es ist eher das. Ich glaube, es ist halt das Aussprechen von so theoretisierten Kram, also das, was ja letztlich auch den Vorschlag formuliert oder den guten Ratschlag, mhm, ist letztlich nicht immer etwas, was in der direkten Kreativarbeit zu gebrauchen ist. Und da würde ich halt genau gegenhalten mit der Kritik, die du da bei mir angewendet hast, dass ich da irgendwie mich da immer so ein bisschen, dass ich das irgendwie nicht teilen möchte, was ich da für gute Ideen oder Ratschläge, mhm, hätte. Sondern es ist eher so, dass ich nicht glaube, also du kannst tolle Sachen formulieren, aber ich glaube manchmal dann auch nicht, dass du selber zum Beispiel nach diesen Glaubenssätzen, die dadurch formuliert werden, handeln würdest. So, und das ist halt etwas, was ich merke, wenn ich jetzt so nach all dieser Zeit, nach 2 Jahren Gelaber über Musik, ja, wieder ein neues Album machen möchte, dass ich denke, der Prozess verlangsamt sich dadurch, dass halt mir gewisse Sätze die ganze Zeit im Kopf rumschwingen, die wir irgendwann mal hier formuliert haben, die für uns irgendwie vielleicht richtig klingen, weil sie halt on mic gut klingen und erstmal gut zu verkaufen sind, auch als vielleicht guten Ratschlag oder etwas, was man mitnehmen kann und so. Aber mir teilweise total im Weg stehen, wenn ich einfach mal nur Musik aufnehmen möchte schnell oder schreiben möchte oder so, weil ich die ganze Zeit das abgleichen muss mit so einem hä, ich habe doch gesagt, wie zum Beispiel, man sollte nichts raushauen, was man selber nicht so zu 100% fühlt oder was man nur halb gut findet oder so. Wenn man, weißt du, wenn du in so einem Prozess bist, wo du anfängst, Musik zu schreiben und so, du kannst ja nicht die ganze Zeit sagen, ja, das ist mega geil, ja, das ist mega toll, so. Und das merke ich, da steht mir die Akademisierung schon auch im Weg und auch der Anspruch, den man dadurch natürlich entwickelt, ne? Durch die Akademisierung entwickelst du einen sehr, sehr hohen Anspruch. Du orientierst dich an Brett Mehldau die ganze Zeit, wie oft wir hier über Brett Mehldau geredet haben.
Ja, lass und mal ein bisschen, das wird mir hier zu schwurbelig. Mach mal ein bisschen kleinteiliger, bitte. Also, ja. Ich finde das total gut. Das ist ja auch das Schöne an so einem Podcast und auch an so Coach-Content. Am schönsten ist ja, wenn die Coaches dann sich selber coachen und dann merken, ah, was ich da gecoacht habe, war vielleicht gar nicht so coachig und ich muss dann nochmal zurückcoachen und gegencoachen.
Ja.
Also genau, lass mal bitte dranbleiben. Also es geht so ein bisschen, wenn ich dich richtig verstehe, es geht darum, du hast das Gefühl, hier werden, also und da gibt es jetzt diese Gleichsetzung mit LK Jazz als Akademie, als Coach-Hochschule hier. Du hast das Gefühl, wir haben hier Sachen formuliert, die du selber nicht einhältst.
Die mir vielleicht eher im Weg stehen. Und damit meine ich natürlich so direkte, also das war jetzt ein plastisches Beispiel, wie zum Beispiel das, was ich gerade genannt hatte.
Also und was war da, jetzt gehen wir, ich muss mal ein bisschen hinterherkommen. Also du hast mal gesagt, wenn du was nicht richtig geil findest,
ja,
dann mach's nicht.
Oder ja, was? Dann bring's nicht raus.
Dann bring's so. Nicht raus, ach so.
Okay. Ja, ja. Oder wenn du Sachen nur so halb gut findest, oder dann bring's nicht raus.
Also raus, mit rausbringen meinst du veröffentlichen?
Veröffentlichen, ja, ja. Und das ist ein Problem in der Produktion ja schon, weil wenn du halt dann an so einem Anfangsstadium bist, wo du halt Dinge aufnimmst,
ja,
und vielleicht erstmal nur eine Gitarre aufnimmst oder so und denkst so, so richtig toll ist das jetzt irgendwie noch nicht, dann denkst du ja gleich schon den nächsten Schritt mit, wenn ich es aber jetzt schon nicht so richtig toll finde, dann werde ich es ja am Ende auch nicht toll finden. Und das stimmt vielleicht gar nicht, so, sondern es gibt innerhalb eines Produktionszeitraums immer auch Durststrecken, wo du dich vielleicht mal nicht so gut findest. So, das sollte man mitbedenken. Da dachte ich so, da hatten wir uns vielleicht ein bisschen wenig Zeit genommen, wenn ich dann so einen Satz formuliere, das halt auch mitzuformulieren. So. Das meine ich, das ist passiert mit dieser Theoretisierung und von Musik, dass man halt einen wahnsinnig hohen Anspruch an sich formuliert, weil das ist natürlich auch der, wir müssen ja uns auch hier irgendwie behaupten, wir müssen ja irgendwie verteidigen, warum wir das hier die ganze Zeit machen. Und das ist natürlich der, ja, wir haben hier wichtige Dinge zu erzählen und können sie formulieren und so.
Ja.
Das ist für so eine Blauäugigkeit im Schaffensprozess, so eine Naivität, nicht unbedingt hilfreich. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute hadern lässt mit der Akademisierung, dass sie halt, das meinte ich gerade, ne, dass sie sich halt abgleichen mit natürlich immer den Besten.
Ja.
So. Und das hilft nicht unbedingt immer dabei, den Prozess zu genießen. So, weil du halt die ganze Zeit abgleichst mit, ja, Moment mal, aber das habe ich da doch schon gehört, das klingt da aber besser, das wird da aber besser gespielt und so. Und ich merke, dass je mehr du dich halt befasst mit Theoretisierung, dass das halt auch auf mich auch einen Einfluss hat, der die Kreativarbeit auf jeden Fall deutlich verlangsamt und weniger intuitiv macht, würde ich sagen. So, also es, beziehungsweise die Intuitivität, sagt man da so, keine Ahnung.
Intuitivität?
Die Intuition, die muss ich mir wieder total zurückerkämpfen, weil ich diese Sätze, die ich vielleicht selber mal formuliert habe, auch wieder über Bord werfen muss.
Ja, aber geh doch mal in die Praxis, das interessiert mich jetzt mal. Also du hast jetzt neulich ein Stück gemacht und dann hast du irgendwann gedacht, scheiße, ich finde das jetzt gar nicht so gut. Ich habe aber mal behauptet, was ich nicht gut finde, bringe ich nicht raus, oder? Und was ist dann in dir vorgegangen?
Ja, das löscht jetzt alles wieder. Dabei hätte ich ja auch noch weiterarbeiten können. Und also ich weiß, dass ich früher auch mal darüber gar nicht nachgedacht habe, sondern ich habe einfach gemacht und irgendwann war es fertig.
Ja.
Ich glaube, diese Idee von, wie gut findest du das jetzt eigentlich, die ist viel später erst entstanden. Also gerade bei diesem, also Lambert war für mich ja nochmal so ein Neuanfang, so von wegen, weil da hatte ich das Gefühl, da habe ich nicht diese Schwere des Jazzstudiums irgendwie, sondern kann einfach nochmal wirklich naiv drauf losproduzieren.
Ja,
so hab meinen Stil da irgendwie schon gefunden gehabt und jetzt geht's los. Ich hatte überhaupt nicht diese Fragestellung, so finde ich das jetzt gut oder nicht, sondern das wird jetzt einfach gemacht. Also eher einer Punkband gleich, so, also keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die da die ganze Zeit sitzen und denken so, ja, ist das alles irgendwie tight genug oder ist es, also so stelle ich mir so junge Indie-Bands irgendwie vor, die halt da gar nicht große Fragestellungen haben, so, sondern es wird halt einfach gemacht.
So. Und so warst du mal und bist es nicht mehr, oder wie?
Ich denke, ich auf jeden Fall merke ich, dass ich mir das zurückerkämpfen muss und dass mir die Theoretisierung, die wir hier ja durchaus betreiben, da manchmal im Wege steht. Auch mit zum Beispiel neulich über Produktion geredet und über die Theoretisierung davon, wo gehört was hin und sowas. So, dass du das
was
alles
meinst,
immer,
was meinst du,
wo ist der Bass, wo ist die Kick und so. Dass du das alles ja im Schreibprozess alles schon mitdenkst. Oder bei mir ist gerade Produktion und Schreiben gerade so ein bisschen das Gleiche so. Mhm. Und dass ich das dann irgendwie schon mit einbeziehen muss, während ich Musik schreibe, das ist das hemmt. Also es beziehungsweise man schreibt dadurch natürlich anders. Vielleicht schreibst du ja auch besser dadurch. Vielleicht wird aber ich merke so es geht schon gegen ein intuitives. Ach, ich mache jetzt einfach mal, es wird schon.
Ja, also mir fallen da eigentlich zwei Sachen zu ein. Ich glaube, ich kenne dich jetzt ja auch schon ein bisschen länger und ich glaube, du verkennst auch, dass du, glaube ich, eher die Ausnahme von der Regel bist oder warst. Nämlich ein Mensch, der relativ wenig mit seinem kreativen Output hadert. Also ich habe sehr, sehr, das ist jetzt natürlich alles anekdotisch, aber ich habe sehr viele Leute kennengelernt im Laufe meiner jahrzehntelangen künstlerischen Karriere, die irgendwie kreativ tätig sind. Und ich würde sagen, es ist eher der Großteil, der mit sich hadert. Und diese Leute, die so einen ganz natürlichen Zugang zu ihrem Output haben, sind eigentlich in meiner Wahrnehmung die absolute Ausnahme. Vielleicht hat dich da einfach mal was eingeholt. Also ich halte diese Punkbands, die hauen einfach raus, das halte ich für eine Romantisierung. Also weil
ja, die meisten wenn du sie befragst, dann sagen sie, das haben sie das erste Album so gemacht und dann ging der Kopfsalat auch los. So, ne?
Genau, also das
stimmt schon, ja.
Ich glaube, also wie gesagt, die meisten Leute, auf die ich so treffe, sind eher hadernd. Und es ist wirklich eine absolute Qualität, wenn man so einen super intuitiven Zugang hat zu seiner Kreativität und einfach raushaut und das nicht in Frage stellt. Ich glaube, es ist die Ausnahme. Und ich glaube, du bist da im Spektrum auch eher im Bereich der wenigen. Das ist das eine. Das zweite ist ja, es gibt ja ein psychologisches Phänomen, der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt nennt sich der. Und das ist so eine Art, wie sagt man, eine kognitive Verzerrung bei Menschen, dass sie, je mehr sie wissen über etwas, umso mehr haben sie das Gefühl, sie können nichts. Oder umso mehr sie können, haben sie das Gefühl, sie können nichts. Also was heißt im Umkehrschluss? Und das ist ja auch manchmal der Zauber von so naiven Schnellschüssen, dass Leute, die sehr wenig wissen oder können in einem bestimmten Bereich haben, sich selber oft auch überschätzen oder die eigene Leistung höher einschätzen. Also wer kennt es nicht? Haben wir auch schon drüber gesprochen beim Üben. Man denkt so, ich spiele ja eigentlich ganz geil.
Ja.
Dann übt man eine Zeit. Oder kannst du auch wahrscheinlich auf Schreiben, Komponieren, Produzieren, Übertragen und dann irgendwann merkst du, ach scheiße, das ist ja, ich kann ja gar nichts. Obwohl die Fähigkeiten angestiegen sind. Also bist du jetzt auch einfach in einer Phase, wo du auf so einem Schaffensplateau bist und die eigenen Fähigkeiten so ein bisschen in Frage stellst.
Ja, ich habe natürlich gleich gedacht, ärgerlich irgendwie, weil ich hätte da irgendwann irgendwie wieder gerne so eine Naivität irgendwie zurück. Auf der anderen Seite dachte ich natürlich sofort, ja, ist aber auch ein gutes Thema für einen Podcast. Mhm. Das lässt sich wieder verwerten. Aber das hält auch das, ist ja, genau, dann ist man schon wieder mit anderen Dingen beschäftigt und nicht an der Produktion, nicht am Kreativen quasi, was man gerade machen will. Man wird auch wahnsinnig viel abgelenkt und so, das kommt ja alles noch dazu. Aber wir müssen jetzt auch nicht schon wieder einen Social-Media-Rant machen oder sowas, aber um darauf einzugehen, was du meinst, du meinst, ich bin mittlerweile nur, ich bin etwas klüger als vorher und stelle mich deswegen mehr in Frage?
Ja, ich frage mich so ein bisschen, das ist auch ein bisschen ein Unterschied zwischen uns. Also ich habe den Eindruck, dass ich auch eher jemand bin, der selber mehr mit sich hadert als du. Oder da vielleicht nicht so ein gutes Selbstbewusstsein hat. Und für mir hilft eigentlich dann immer teilweise so ein Aussprechen und Reflektieren über so kreative Prozesse oder also Prozesse als Musiker. Also ich habe das Gefühl, dass ich da fast ausnahmelos von profitiere. Deswegen finde ich das ja interessant, mich da abzugleichen mit dir. Ich habe bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass so formulierte Glaubenssätze oder eine intellektuelle Beschäftigung mich irgendwie hemmt.
Aber hast du es schon mal gehört von anderen Leuten? Weil das ist ja das Klischee, was wir so von Jazzstudenten irgendwie immer mal wieder mitbekommen. Ja. Ist ja genau das, ne? Die gehen dahin, wahnsinnig motiviert, können irgendwie schon recht gut spielen. Und dann werden sie runtergebuttert und merken, dass sie noch gar nichts können. Und dann sind sie total gehemmt in ihrem eigenen Output und trauen sich vielleicht auch nicht mehr so viel Musik zu schreiben und spielen weniger und so. Dieses hat man ja schon oft gehört. So.
Ja, also ja. Das kann ich total nachvollziehen. Auch quasi im Vergleich mit anderen oder so im Abgleich mit dem mit diesem Wissenskanon, was man alles können muss, entmutigt zu sein.
Ja, und das ist ehrlich gesagt, das ist das, warum ich auch ein bisschen immer hader mit diesem, jetzt gebe ich mal einen guten Ratschlag und so.
Ja.
Weil ich denke, vielleicht habe ich auch diesen Einfluss dann auf Leute, so. Also derartigen, so. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich möchte nicht, dass die dann von mir einen Glaubenssatz infiltriert bekommen, der dann für sie anwendbar sein muss. Und wenn sie merken, aber es funktioniert ja gar nicht, dann denken sie, es macht alles überhaupt keinen Sinn. So, oder ich habe es nicht verstanden oder so. Weil dafür ist irgendwie das Musikmachen dann doch zu individuell und auch das Erlernen von Musik und so. Und deswegen, ja, ich habe deswegen da so ein bisschen mehr Schwierigkeiten, dann immer wieder so jetzt irgendwie derjenige zu sein, der gute Ratschläge gibt. Oder wenn wir über unsere Geschäftigkeiten reden oder so. Und ich habe auch schon mal, wir haben irgendwann mal so die Rückmeldung bekommen, so dass halt Leute mit wahnsinnig viel Neid zur Kenntnis nehmen, wie wir hier locker flockig über unsere Geschäftigkeit irgendwie reden. Und ich denke dann so, das ist irgendwie schön, dass das so wahrgenommen wird. Da scheint ja irgendwas in der Show zu funktionieren. Aber auf der anderen Seite denke ich auch so, ja, wenn das jetzt abgleichen mit ihrem eigenen Leben und dann ist das da nicht so, dann bin ich da ja vielleicht auch wieder dran schuld.
So. Ach ja, ich traue den Impros schon auch zu, das so zu selektieren und einzuordnen. Ich glaube, wenn man irgendwie denkt, hu, da läuft's, das ist natürlich immer nur ein kleiner Ausschnitt.
Ja, aber du hast ja innerhalb einer Akademisierungsstruktur und ich irgendwie will ich uns jetzt so ein bisschen mal dazu zählen, immer mit Leuten zu tun, die eigentlich ja nur transportieren, es läuft.
Ja, meinetwegen. Also, aber da sind wir jetzt ja bei, das ist ja wieder ein anderes, ist das, also genau, das ist
ja, es ist so ein bisschen das Gleiche. Du willst es trennen, aber ich würde sagen, nee, es ist so ein bisschen das Gleiche. Es läuft, weil es funktioniert, weil ich gelernt habe, wie Dinge funktionieren. Und so, ich kann dir jetzt diesen guten Ratschlag mitgeben. Und wenn dann es bei dir aber nicht läuft, dann liegt es an dir.
So. Na ja, gut, wenn's, da bin ich ja, ich bin auch großer Freund von, wenn es nicht läuft, dann liegt es an dir auch zum Teil. Ist eine bisschen bittere Sache, aber und auch natürlich nicht 100% so. Aber natürlich der einzige Mensch, der Mensch, der den größten Einfluss auf das eigene Schaffen und die eigenen Tätigkeiten hat, ist man nun mal selber leider. Das ist, es interessiert sich ja leider auf diesem Planeten niemand so sehr für einen wie man selber. Das ist natürlich eine traurige Wahrheit. Aber ich glaube, so ein bisschen diese, was ich dazu sagen wollte, dieses Übereinbringen von so Glaubenssätzen und Erlerntem und eigenem Anspruch, das hat ja auch ganz viel zu tun, sich selber zu akzeptieren. Und das ist natürlich ein lebenslanger Prozess in der Menschwerdung an sich, dass man immer wieder im Laufe seines Lebens irgendwie dahin kommen muss, das, was man selber macht, zu akzeptieren und zu sagen, keine Ahnung, jetzt in deinem Fall, ich kann vielleicht nicht so gut produzieren wie Apex Twin und nicht so toll Klavier spielen wie Brett Mehldau, aber ich mache das halt, wie ich das mache und das ist auch okay.
Ja. Das ist ja noch nicht mal das Problem. Ich würde sagen, FX Twin stecke ich in die Tasche und Brett Mehldau natürlich sowieso. Nein, aber nee, es geht mir eigentlich eher um diese konstante Auseinandersetzung mit diesen Hintergründen. So, weißt du, dass du halt, dass ich halt irgendwie das Gefühl habe, ich kann nicht produzieren ohne bestimmte Regeln, die ich vielleicht selber für mich formuliert habe, weil sie vielleicht irgendwie gut klingen oder so, weil sie gut zu vermitteln sind.
Ja.
Ich kann, es wird für mich schwerer, einfach zu sagen, ja, die werfe ich jetzt über Bord. So. Und eigentlich ist das schon, würde ich sagen, also das muss ich, merke ich, das muss ich neu erlernen, weil das ist ja auch Teil von einer kreativen Entwicklung, ist ja auch Dinge zu erlernen und sie dann wieder über Bord zu werfen. Also das ist, was Pat Metheny meinte mit dem vorhin genannten Zitat.
Mit dem Banjo, ja.
Ja, mit dem Banjo. Aber ich meine, wir kennen das sowieso aus der Akademisierung oder von Jazz sowieso, ne? Also erst alles lernen, dann alles vergessen. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber das ist so etwas, das
Yoda das wird, oder so?
Ja, wird immer wieder zitiert. Und so. Und Genau, ich habe das Gefühl, je mehr du aber damit mit dem Formulieren beschäftigt bist, ja, desto schwerer wird das Vergessen.
Okay, also vielleicht merken wir jetzt nach fast 100 Folgen, die Tätigkeit als Künstler und als Podcaster ist eigentlich nicht vereinbar.
Ja, ich muss mal gucken, also ich komme schon voran, aber ich merke eine andere Schwere jetzt, die da drauf lastet und ja, auch eine andere selbstkritische Note. Und ich bin so ein bisschen damit beschäftigt, rauszufinden, wie ich die eigentlich loswerde.
Vielleicht hast du auch gerade einfach nichts zu sagen und das wäre auch okay.
Ja, das glaube ich nicht. Ich habe immer was zu sagen. Ich meine, wir machen jede Woche einen Podcast.
Genau, aber vielleicht, ja, vielleicht reicht das auch.
Ich soll einfach, du meinst jetzt das Zeichen da, dass wir einfach Fulltime-Podcaster werden sollen?
Entweder das, nein, aber ich meine jetzt ganz im Ernst, wenn du halt, also vielleicht ist auch nur so ein Gedanke, ne? Aber wenn man halt irgendwie merkt, ich tue mich gerade schwer mit einer Soloplatte, dann ist es vielleicht gerade nicht Zeit. Weil unter Druck entstehen zwar Diamanten, aber bei manchen Leuten entsteht unter Druck auch gar nichts.
Ja, nee, es war schon so, dass da jetzt Sachen rausgekommen sind, mit denen ich eigentlich ganz zufrieden bin. Nur es ist extrem viel langsamer.
Ja?
Ja. Also ich merke, dass Dinge nicht fertig sind. Ich merke, ich bin zufrieden damit, aber ich weiß, sie sind noch nicht fertig. Und es hat trotzdem schon wahnsinnig lange gedauert. Und es gab schon andere Zeiten im Produktionsprozess, wo ich halt diese Frage nach Fertigkeit auch nicht so gestellt habe, sondern das ist halt, was es ist. Und ich eigentlich immer relativ schnell mit mir sehr, sehr happy war. So, ja.
Also ich weiß nicht, also kannst du da nicht auch irgendwas Positives an dieser Entwicklung sehen?
Ja, kann ich. Also ich hoffe, dass es sich auf die Qualität ausübt. Also ich denke, also wahrscheinlich wird dadurch, im besten Fall wird dadurch etwas entstehen, was ich vorher noch nicht gemacht habe, weil ich wahrscheinlich nicht mehr so auf Presets, also auf meine persönlichen Kompositionspresets mich verlasse oder so.
Nein, auch, können wir jetzt hier mal sagen, auch literally Presets, ja.
Und vielleicht ist es natürlich auch die Zeit, dass man irgendwie so nach 10 Jahren an so einem Ding sich dann irgendwie nochmal zunehmend irgendwie damit auseinandersetzen muss, wie kann ich das nochmal neu angehen und so, ne? Also ja, das sind natürlich alles auch Dinge, die das verlangsamen, aber im besten Fall ist die Selbstkritik, die da jetzt produktiv in dem Sinne, dass sie halt der Qualität zuträglich ist.
Ja, also ich meine, das, was du über die naiven Punk- und Indie-Bands gesagt hast, das stimmt natürlich auch schon ein Stück weit, weil wenn man jetzt so den in bestimmten Bereichen auf den Veröffentlichungstonus guckt, vielleicht bei seinen Lieblingsbands, dann ist mein Eindruck auch eher, dass sich die Veröffentlichungsperioden eher verlängern.
Ja.
Ne, also so Bands, die, was weiß ich, vielleicht jährlich ein Album rausgehauen haben, das wird dann verlangsamt sich. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, diese Naivität, wenn sie denn da ist und wenn man beschenkt wurde bei Zeiten in seinem Leben mit dieser Fähigkeit, so sein eigenes Schaffen ganz intuitiv zu gestalten, ohne dass sich da so eine übergeordnete Instanz in einem selber als Kritiker anmeldet. Wenn das so ist, dann ist das wahrscheinlich auch eher ein Privileg der Jugend. Und ich glaube auch fast, dass das ganz normal ist, dass im zunehmenden Alter oder wahrscheinlich auch einfach dadurch, dass man was ein paar Mal gemacht hat, dass es dann auch nicht einfacher wird. Also jetzt wieder, dann sind wir wieder im Coach-Content, aber wenn du jetzt wahrscheinlich ein Album machen würdest, was in einem ganz anderen Bereich ist, für Harfenmusik, dann könntest du dir wahrscheinlich auch ein bisschen was von deinem intuitiven Zugang zurückholen, als wenn du jetzt natürlich sowas Ähnliches machen willst, wie etwas, was du schon gemacht hast, nur in besser. Und, ja, und man, du dich möglichst selber auch nicht wiederholen möchtest. Ist das nicht auch, ist das nicht auch ein Teil davon?
Ja, kann schon sein. Also es stimmt auch, dass der Produktionsprozess, den ich jetzt gemacht habe bei dem Album, was ich für Goodwin produziert habe, was im September rauskommt, also Rob,
ja,
da habe ich schon auch gemerkt, dass ja, da ich diese Gedanken nicht hatte, weil der Rahmen ein anderer war und ich dachte, ich muss ja quasi zu den Songs, die eigentlich schon größtenteils existieren, halt den Style fahren, in dem ich eh schon gut bin und so, und ich musste mir gar nicht so große Gedanken machen, ob ich dem jetzt hier irgendwie was Neues hinzufüge oder so, weil halt sowieso von vornherein was Neues ist oder was anderes, ne?
Rahmen.
Und so, das stimmt schon. Also ja, ab dem Zeitpunkt, wo du dann halt irgendwie selber wieder veröffentlichst und unter deinem Profil irgendwie Musik veröffentlichst, die wo du schon vielleicht ja eben sehr viele Alben gemacht hast, schwingt natürlich immer die Frage mit, so ja, was kann ich dem eigentlich noch hinzufügen? Und Das stimmt, ja. Es ist natürlich irgendwie in der Natur der Sache, dass das über die Zeit schwieriger wird, da neue Ansätze zu finden. So.
Also, ja.
Vielleicht sollte ich eine Punkband gründen und dann ein Album machen.
Oh ja, so ältere Herren, die so Punkbands gründen, das ist immer das braucht die Welt auf jeden Fall noch. Schöne Grüße an den Ruhrpott-Rodeo.
Ja, was ist das?
Das ist so ein Punk-Festival im Ruhrgebiet. Das ist jetzt, war jetzt auch quasi ein kleiner satirischer Seitenhieb auf die Deutsch-Punk-Szene, wo wir lieben sie natürlich alle, aber wo auch interessant ist, dass auch das Genre Punk immer weiter altert. Und ja. Deutsch-Punk-Musik jetzt im speziellen Fall, ich glaube, es ist wahrscheinlich weltweit so, einfach auch mittlerweile ein Genre ist, was auch eher von älteren Leuten sowohl auf der Bühne als auch vor der Bühne rezipiert und produziert wird.
Es stimmt wohl nicht ganz. Also es gibt schon auch Nachwuchs. Ich habe nämlich neulich gehört von diesen zwei ausverkauften Konzerten hier von Pisse, der Band. Aus Hoyerswerda, glaube ich, sind die.
Ja, wie alt sind wohl Pisse?
Ja, das ist erstmal nicht die Frage, sondern wie alt ist das Publikum, das wohl sehr, sehr jung ist, weil Pisse einen riesengroßen Hit auf TikTok hat.
Ja, ach so, das stimmt. Ja, genau, das stimmt.
Und da offensichtlich ein sehr, sehr junges Publikum generieren kann. Also es scheint, der Punk scheint noch nicht ganz tot zu sein.
Ja, genau. Aber das
auf TikTok lebt er.
Genau, aber auch wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich weiß ja nicht genau, wie es auf dem Turbo-Start-Konzert war. Aber du, ich will jetzt auch nicht hier über die Altersdiskriminierung von Punkbands und Punkfans vornehmen. Da haben wir ja im Bereich Indie und Jazz auch keine, können wir uns ja auch nicht mit Ruhm bekleckern.
Nein.
Aber ja, also ich würde mich freuen, wenn du eine Punkband gründest.
Auf jeden Fall. Also ein Song von der nächsten Platte sollte auf jeden Fall irgendwie sowas sein.
Ja.
Ja. Heute bringt man auch nur noch Singles raus.
Ja, umso besser.
Es reicht ja eine Single dann vielleicht, wenn die dann auf TikTok gut läuft.
Und wir hatten da auch mal so eine Art Punkband, die Hunde.
Die Hunde, ja. Hatten wir auch nur einen Song.
Ja, vielleicht können wir den ja auch nochmal veröffentlichen.
Viel zu viel.
Viel zu viel, genau. So kann doch keiner leben. Ja. Genau.
Okay, also kein großes Fazit, aber deswegen, da wollte ich ja eh von wegkommen, weil ich traue mir das nicht zu. Ich weiß, es wird immer mal wieder irgendwie hier eingefordert werden, dass wir über bestimmte Dinge reden und einen guten Ratschlag hätten.
Ja.
Bitte das in Zukunft mit Vorsicht zu genießen. Also wenn ich was sage, ich stehe da nicht immer 100% hinter, erst recht nicht in der praktischen Handhabung. So. Manchmal, glaube ich, werden wirklich, und ich würde sagen, das gilt für dich auch, Dinge formuliert, die halt des Formulierens wegen gut da sind, aber die nicht unbedingt immer praktisch anwendbar sind. Ich finde, das sollte irgendwie mit bedacht werden.
Ja, also nochmal ein großer Disclaimer. Macht nichts, was wir sagen. Macht das Gegenteil vielleicht.
Ja, genau. Ich hab's auch so gesagt, googelt das nicht und hast ganz, was bei dem Rattenkönig, googelt das nicht, Bildersuche Rattenkönig und hast dann ganz exzessiv besprochen, wie das dann aussieht und was es genau ist. Ja. Und ich glaube, alle haben gegoogelt. Alle wollten wissen, was der Rattenkönig ist.
Ja, wie der aussieht, ja. So sollen wir den Podcast auf einer heiteren Note enden.
Ja, oder? Bitte.
Genau, dann habe ich noch einen Coach-Content für dich. Habe ich neulich auch in irgendeinem Instagram-Reel gesehen oder in einem, weiß ich wo, weil du ja sagtest, das finde ich ein ganz interessantes Konzept. Kann ich sagen, dass ich das schon durchsetze, aber du bist ja jemand, der sehr viel, du hängst ja viel am Telefon, am E-Mail-Programm. Es wird noch parallel gebusiness, die Bildschirme flimmern, ne? Du kommst zu nichts, weil du die ganze Zeit irgendwie, da piept hier schon wieder, kommt eine WhatsApp rein oder sowas. Wenn es jetzt um Üben geht oder vielleicht auch produzieren, kreativ schaffen, ich habe von einem ganz interessanten Konzept gehört, das nennt sich der Boring Break.
Was ist das?
Ja, die langweilige Pause. Das finde ich eine total gute Idee, weil wir haben ja mittlerweile als durchdigitalisierte Gesellschaft so einen Reflex entwickelt, in dem Moment, wo wir Pause machen, sofort das Smartphone zu zucken und dann, was weiß ich, bei Captain Cook die schönsten neuen Rezepte nachzuschlagen oder Tagesschau.de oder vielleicht sogar Instagram oder sowas. Ne?
Ja.
Die Idee ist jetzt, eine Pause zu machen, die langweiliger ist als die Tätigkeit selber.
Ja, damit man wieder Bock auf das. Auf
die Tätigkeit das ist, finde ich, ich finde das total einleuchtend.
Ja. Ja, Langeweile als Konzept ja sowieso. Also das wissen wir ja, das ist das Wichtigste sowieso für kreative, das ist kreatives Nahrungsmittel, wenn man so möchte. Ja,
also weil ich habe nochmal Coach-Content, ich habe lange Zeit in meinem Leben geglaubt, ich bin ja so ein, wer mich kennt, ein hypernervöser Typ, mit der sehr viel Output oder Input braucht.
Ja.
Also mir ist auch schnell langweilig und stillsitzen fällt mir seit Kindertagen schwer.
Wobei du auch mal so eine Phase hattest, da habe ich dich auch mal gefragt, das war vor so Smartphone-Zeiten, so wo das so richtig, also es gab vielleicht schon, aber nee, gab es noch nicht so richtig. Und da hast du gesagt, du sitzt manchmal auch einfach nur so rum.
Ich glaube, das stimmt nicht.
Da sind wir wieder, du lügst manchmal.
Nee, ich habe das Gespräch so abgespeichert, dass ich dich verzweifelt gefragt habe, sag mal, sitzt du eigentlich auch mal nur so rum? Weil ja. Ich kann das gar nicht. Ich brauche immer ein Buch in der Hand oder es muss Musik laufen oder irgendwas. Also so war das früher, genau. Also, was ich aber sagen wollte, ich bin ein hypernervöser Typ und habe auch immer das Gefühl, wenn ich nicht irgendwie stimuliert werde mit irgendwas, dann werde ich nervös und also auch was Input angeht, dass ich dann manchmal dachte, es hilft mir, wenn ich jetzt hier noch irgendwas, wenn ich die ganze Zeit irgendwie Informationen kriege, weil mich das irgendwie ruhig stellt. Hat natürlich den Vorteil, dass ich jetzt im Podcast wahnsinnig viel Mark Twain-Zitate zitieren kann. Aber ich hab da irgendwie so eine Kehrtwende gemacht und merke jetzt im zunehmenden Alter, dass auch gerade das Nichtstun eine gewisse Regulation schafft.
Ja.
Und ich habe aber auch jahrelang geglaubt, ich müsste mich vor allen Dingen regulieren durch Input von außen. Und da spielt der Boring Break rein.
Ja.
Weil wenn ich mich erinnere an meine Jahre in der Übezelle der Musikhochschule Hamburg, als ich das Dragonetti-Konzert auf dem Kontrabass übte, da habe ich natürlich, wenn Pause war, hatte ich ja gar kein Smartphone.
Ja.
Also.
Was hast du dann gemacht?
Ja, wahrscheinlich geraucht und auf die Alster geguckt.
Hattet ihr Computerraum auch?
Nee.
Aber es gab es in Amsterdam schon recht früh, so Computerraum, E-Mails checken, die Stars, gucken, was beim MySpace los ist, haben wir in der Pause auch.
Also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Auf jeden Fall, ich finde die Idee ganz gut. Ich sag's nochmal, wenn die Pause, die man zum Beispiel beim Üben macht oder beim Produzieren, langweiliger ist als das Produzieren selber.
Da hat man wieder Bock.
Genau, während wenn man jetzt sich irgendwo verhakt in der Rezepte-App, dann ist vielleicht das Üben gar nicht mehr so interessant, weil man dann lieber weiter Rezepte guckt.
Ja, genau. Ja, die gute alte Zeit, als wir noch kein Instagram hatten, sondern nur das Brisant-Magazin, das quasi das Instagram der 90er.
Der Teletext war das der Teletext war das Internet der 90er.
War wahnsinnig aufwendig. Ja. Brisant lief nur einmal am Tag oder exklusiv oder so, ne?
Ja.
Also konntest gar nicht so viel
Galileo
damit befassen.
Ja. Exklusiv, genau. Ja.
Tough, ja. Das
Magazin auch, genau. Und dann später Harald Schmidt oder TV Total. Genau. Wir hatten ja nichts.
Ja. Gut, ja, aber natürlich Aufruf zur Langeweile finde ich super.
Mhm.
Ist ehrlich gesagt auch etwas, an dem ich mehr arbeiten möchte. Ich möchte auch mal wieder rausgehen, ohne irgendwelche Podcasts auf dem Ohr oder so. Aber es gibt halt immer so viele spannende Podcasts. So.
Ja, aber wenn wir jetzt hier gleich abschalten, die Abspannmusik läuft, dann lass doch das Ding einfach mal aus. Mann, Moment, nur so.
Aber ich gehe doch jetzt ans Produzieren. Das war doch die Pause für mich hier gerade.
Ja, aber nur mal so 2-3 Minuten jetzt einfach mal nicht den nächsten Podcast anmachen, sondern einfach mal gucken. Die Augen auf. So, Coach Content von Feinsten.
Okay, das stimmt. Nehme ich dir ab.
Ja.
Aber ob du danach handelst, das werde ich nochmal überprüfen.
Natürlich nicht. Aber das ist ja das lebenslange Lernen und Suchen.
Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, mach's gut, oder? Wir sehen uns nächste Woche und mit zwingenden Grüßen und solche Sachen.
Mit zwingenden Grüßen, Skibidi LK Jazz und viel gelernt. Danke.
Ja, danke. Ciao, macht's gut.
Tschüss.